Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Fast genau 25 Jahre, nachdem die erste schwarz-blaue Koalition Österreichs, also Bundeskoalition, angelobt wurde, nämlich damals am 4. Februar 2000 unter Wolfgang Schüssel und Susanne Ries-Basser, könnte jetzt die erste blau-schwarze mit einem freiheitlichen Kanzler, nämlich Herbert Kickl, angelobt werden. Was das für die ÖVP bedeuten würde, wie man sich diesen 180-Grad-Schwenk dieser Partei und ihres neuen Obmanns Christian Stocker erklären kann und ob die ÖVP in einer Koalition mit den Freiheitlichen untergehen würde, wie viele in der ÖVP befürchten, oder sich vielleicht wundersam doch erholen könnte, das möchte ich jetzt Heidi Glück fragen, die eine Zeitzeugin von diesem 4. Februar 2000 ist, weil sie damals Pressesprecherin vom damaligen ÖVP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel war, jetzt Unternehmerin. Hallo Heidi Glück.
Guten Abend.
Heidi Glück, ich fange eben mit diesem Unterschied an. Es hat damals am 4. Februar 2000 für riesige Aufregung auch international gesorgt, weil in Österreich hat eigentlich dieser Aufstieg des Rechtspopulismus begonnen, den man dann im Laufe der Jahrzehnte auch in anderen Ländern gesehen hat. Jörg Haider durfte damals ja auch nicht in die Koalition rein, deswegen gab es dieses berühmte Susi, geh du voran. Also er hat eine moderatere Vizekanzlerin geschickt mit Susanne Ries. Aber die ÖVP ist vor allem damals als Nummer 3 zur Kanzlerpartei aufgestiegen, weil die Nummer 2, die FPÖ, ihr das gegeben hat. Jetzt werden die Vorzeichen völlig umgekehrt. Die ÖVP wäre der Juniorpartner der Blauen. Und im Unterschied zu Jörg Haider würde Herbert Kickl nicht verzichten, sondern würde selber den Kanzler geben. Wie weit verbiegt sich da Ihre Partei?
Ja, es ist eine schwierige Ausgangslage jetzt für die ÖVP. Trotzdem sage ich, durchaus auch ein bisschen selbstverschuldet, weil sie sich durch diese deutliche Distanzierung und Abgrenzung, ich sage jetzt mal Dämonisierung, von Herbert Kickl auch in dieses Eck letztlich hineinmanövriert hat, weil klar war, wenn Koalitionsverhandlungen mit der SPÖ nicht erfolgreich sind, dann bleibt nur mehr die FPÖ als möglicher Koalitionspartner übrig und dort steht jetzt die ÖVP. Der große Unterschied ist schon, glaube ich, dass eben die ÖVP jetzt in der Rolle des Zweiten ist und in diese Rolle auch erst hineinwachsen wird müssen. Umgekehrt natürlich genauso auch Herbert Kickl. Für den ist es vermutlich noch ein bisschen schwerer, weil er wirklich aus einer ganz klassischen Oppositionsrolle, und ich würde mal sagen, die ist ihm tatsächlich auf den Leib geschrieben, in jetzt die Kanzlerrolle hineinschlüpfen muss. Und das bedeutet, was ihn betrifft, glaube ich, einen radikalen Wechsel und Wandel, den er im Umgang mit dem Partner, im Umgang mit der Öffentlichkeit, im Umgang, was die Kommunikation betrifft, wirklich verändern muss. Und es wird sehr interessant sein, ob ihm das auch gelingt.
Zurzeit sieht man vor allem nur eine radikale Wende von sich selbst in der ÖVP, muss man ehrlich sagen, nicht von den Freiheitlichen. Bevor wir jetzt zu diesem Speed-Dating und Budgeteinigung und ich weiß nicht was kommen, zu diesem Punkt, dass die Festlegung dagegen ein Fehler war, weil es gibt eigentlich schon ziemlich viele Beobachter, auch Meinungsforscher, die sagen, hätte Karl Nehammer diese Festlegung nicht gemacht, also nicht mit Kickl, das war ja dann auch von Seiten der ÖVP eine Wählertäuschung, hätten noch weniger die ÖVP gewählt. Und man darf nicht vergessen, am Ende hat er 26% geschafft und man hat es gesehen, er hat zum Beispiel in Wien, wo das FPÖ-skeptischste Publikum ist, besser abgeschnitten, als man ursprünglich geglaubt hatte.
Ja, das mag schon sein, aber das setzt eigentlich voraus, dass man der ÖVP nicht mehr zutraut, dass sie über 30% kommen kann. Und wenn man sich die Vergangenheit der ÖVP anschaut, sind deren Grenzwerte wesentlich weiter oben gelegen.
Ja. Also, ja, aber nur in Ausnahmesituationen. Ansonsten war die ÖVP schon 1999 auf Platz 3 hinter der FPÖ, also mit 26,
ganz knapp
und ist eigentlich immer nur, wenn die FPÖ in einer Koalition mit ihr gecrashed ist, hat sie zugunsten der FPÖ gewonnen und ist dann eh wieder abgestürzt.
Das stimmt schon, aber die ÖVP hat ungefähr ein Drittel ihres Wählerpotenzials bei der letzten Nationalratswahl an die Freiheitliche Partei verloren. Mhm. Also die Frage ist ja schon, wo ist die Abgrenzung gewesen? Und wenn diese Abgrenzung der ÖVP zu den Freiheitlichen offenbar keine klare mehr war, mhm. Dann ist das natürlich, birgt das die Gefahr, dass die Leute, die aus anderen Gründen, ich sage jetzt mal, frustriert sind oder das Gefühl haben, es gibt keine Lösungskompetenz oder sie haben das Vertrauen verloren, dann ist der Weg sozusagen zur anderen Partei, wenn dieser Weg zu kurz ist, dann geht man diesen Weg viel schneller und dann ist auch der, ich sage jetzt mal, die Hürde viel geringer.
Aber der Vertrauensverlust war ja schon da. Der ist ja schon in der Zeit von, hat schon begonnen in der Zeit von Sebastian Kurz, muss man ehrlich sagen. Mit Corona und sonstigen hat sich ein Teil dieser FPÖ-Wähler abgewandt. Und dann, nachdem Sebastian Kurz aus den diversesten Ermittlungsgründen gegangen ist, hat ja diese zusätzliche Enttäuschung eingesetzt von diesen Wählern. Also diese Wähler waren ja eh schon verloren für die ÖVP.
Das stimmt, aber die ÖVP hätte die Chance nehmen können oder müssen aus meiner Sicht, die eigentlich wieder zurückzuholen. Das waren früher mal ÖVP-Wähler. Also wo ist das Angebot? Wo ist das Angebot an diese
Menschen?
Aber waren
das nicht FPÖ-Wähler, die wegen dem Phänomen Sebastian Kurz zur ÖVP gekommen sind und dann halt genauso schnell wieder weg gewesen sind?
Das mag schon sein, dass das ein Teil davon war, aber ich darf auch daran erinnern, dass Wolfgang Schüssel 42% im Jahr 2002 erreicht hat.
Nachdem sich die FPÖ selbst gesprengt hatte und Karl-Heinz Grasser von der FPÖ zur ÖVP gewechselt ist.
Richtig, aber sie haben offenbar Schüssel zugetraut, dass er das Land gut regiert, nachdem die erste Phase
vier Jahre später aber dann nicht mehr
ein Erfolgsmodell war, nämlich auch ein wirkliches Reformprogramm durchgezogen hat. Aber es ist schwierig. Natürlich, meine Analyse ist schon auch, dass einiges damit zusammenhängt, dass die ÖVP eigentlich ihre Kernkompetenzen in den letzten Jahren sehr vernachlässigt hat. Sie
aber
hat nicht mehr deutlich gemacht, dass sie die Wirtschaftspartei ist. Ich erinnere an Aussagen von Karl Nehammer gegenüber Unternehmen, gegenüber Konzernen. Das war nicht sehr wirtschaftsfreundlich und so wurde das auch aufgefasst. Es ist auch dieser klassische Mittelstand, also auch die kleinen und mittelständischen Unternehmen, haben sich durch den Bürokratieaufwand etc., diese gewachsenen Anforderungen an sie, auch nicht mehr in der Form von der ÖVP vertreten gefühlt. Also das ist schon, es sind natürlich viele, viele Faktoren, die damit eine Rolle spielen, aber ebenso im Europabereich. Ja? Also es gab ganz, ganz viele, fast ausschließlich kritische Stimmen zu dem, was in Brüssel passiert. Mhm. Und ich denke, das hat vielleicht doch relativ viele verschreckt und da kann natürlich eine Protestpartei, so wie sie wie die FPÖ sich ausgerichtet hat, natürlich auch in diese Nische hineingehen.
Aber ist jetzt nicht auch die wirtschaftspolitische Glaubwürdigkeit der ÖVP völlig gecrashed? Weil man darf nicht vergessen, es war ein ÖVP-Finanzminister, auch wenn der mittlerweile EU-Kommissar ist, Magnus Brunner, der ein Budgetdebakel hingelegt hat, das seinesgleichen sucht und wo es ja etliche Wochen gebraucht hat, bis man endlich die Transparenz gehabt hat. Also wie will die ÖVP auf dem Gebiet noch glaubwürdig sein?
Ja, das wird auch schwierig sein, zum Beispiel jetzt auch in den Regierungsverhandlungen sozusagen die wirtschaftspolitische Handschrift der ÖVP sichtbar zu machen. Im Zweifel, und das ist die große Gefahr, die ich sehe, sozusagen räumt es dann die FPÖ ab, die dann die neue, bessere Wirtschaftspartei ist. Nicht? Sie ist die Nummer eins, sie kann die Vorgaben machen. Kickl hat jetzt gezeigt, wie schnell er sozusagen diesen Budgetpfad für Brüssel letztlich aufstellt. Dass da sehr viele Vorarbeiten im Vorfeld gelaufen sind, ja, ist
kriegen
das eine.
Die Leute nicht
Aber in der Kommunikation an die Bevölkerung ist jetzt es Kickl gelungen, dass das plötzlich so schnell geht, was früher die ÖVP selber nicht geschafft hat mit der SPÖ.
Genau, das
zum Beispiel.
Das sprechen Sie ja selber an, weil ursprünglich, aber das war wahrscheinlich, wenn man die Budgetwahrheit auch nicht auf den Tisch legen wollte, hätte man ja auch in den Verhandlungen, wenn man sie ernst gemeint hätte, schwarz-rot-pink damit beginnen müssen.
Richtig.
Jetzt hat Kickl das gemacht.
Das habe ich auch immer kritisiert.
Ich weiß. Mhm. Innerhalb von 3 Tagen gibt es diese, ich habe Speed-Dating genannt, diese Einigung. Ob das mehr ist als eine Einigung auf Überschriften, wissen wir natürlich nicht. Aber es gibt diese Einigung. Und jetzt gibt es natürlich Sozialdemokraten, mir hat das der Wiener Bürgermeister noch vor dieser Einigung am Freitag in einem Interview gesagt, dass er den Eindruck hat, dass es Parallelverhandlungen gegeben hat zwischen Kreisen der ÖVP und der FPÖ.
Ja, ich würde sagen, das ist die Mär, die SPÖ jetzt erneut wieder ins Spiel bringt. Das hat sie damals 2000 auch über die
ÖVP. Na gut, da gab es ja auch Verhandlungen.
ÖVP das hat der
Jörg Haider damals bestätigt.
Keine Verhandlungen gegeben.
Naja, aber Gespräche.
Es hat Vorgespräche vielleicht gegeben, ja, ob man grundsätzlich, wenn das scheitert, gemeinsam was machen könnte. Aber es wurden keine Verhandlungen geführt. Und ich glaube auch ganz ehrlich gesagt jetzt nicht, dass es jetzt wirklich auch Parallelverhandlungen gegeben hat.
Aber Gespräche?
Aber im Gespräch, also die Gespräche haben ehrlich gesagt auch zwischen anderen Parteien auch während dieser Phase immer wieder stattgefunden. Ich meine, man kann sich ja das nicht isoliert vorstellen. Die Leute treffen sich im Parlament. Es hat ja auch eine Parlamentssitzung gegeben. Mhm. Die gehen ja jetzt plötzlich nicht aneinander vorbei und kennen sich nicht mehr. Mhm. Also außerdem muss ich ganz ehrlich sagen, um eine Gesprächsbasis aufrechtzuerhalten, was immer sozusagen dann in Zukunft passiert, halte ich ja an und für sich für ein wichtiges Gut. Mhm. Also ich bin auch sehr dafür, dass jetzt zum Beispiel die Grünen, die jetzt ganz sicher wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht mehr mitregieren werden, dass die auch ihre Gesprächsbasis zu den Parteien aufrechterhalten.
Mhm. Trotzdem jetzt, es hat ja niemand was dagegen, dass Gespräche zwischen jedem und jedem stattfinden. Es gibt halt nur den Verdacht, dass das alles etwas schnell geht und alles etwas glatt geht.
Ja, aber dieses Ablenkungsmanöver, und das, als solches sehe ich das aus der Sicht der SPÖ, das glaube ich einfach nicht. Das glaube ich schon einfach deswegen nicht, weil ich viele Aussagen kenne von auch Verhandlern und Mitverhandlern dieser gescheiterten Koalitionsbildung, wo man schon sagen muss, dass halt offenbar diese Nichtgeschlossenheit der SPÖ einfach auch ein großer Fehler ist, die ja auch die SPÖ letztlich schwächt und letztlich auch die SPÖ in eine Situation manövriert hat, die dass sie jetzt die nächsten 5 Jahre wieder in der Opposition
sind. Die SPÖ ist absolut geschwächt, aber natürlich ist die ÖVP auch alles andere als einig.
Ja.
Und es gibt ja auch in der ÖVP mindestens 3 verschiedene Lager, die auch unterschiedliche Interessen verfolgt hatten. Es gab mindestens ein Lager der ÖVP, das die ganze Zeit gegen eine Regierung mit der SPÖ war. Das müssen wir schon noch ehrlich sagen. Ich habe die Vertreter gekannt, die haben mir auch relativ frühzeitig gesagt, dass das nichts werden wird. Wie sicher sind Sie, dass diese Koalition jetzt was werden wird, also blau-schwarz?
Gar nicht sicher. Ich traue mir auch keine
Also 50-50 schon wieder?
Nicht einmal 50-50, ja. Also dafür ist es
das
für
ist
mich
ein
jetzt
Safe
auch ein bisschen,
Bet 50-50,
so
deswegen
es
sagen
genau,
es gern
ja.
viele.
Aber es ist, glaube ich, einfach auch noch zu früh, um das überhaupt abschätzen zu können. Ich glaube, die Gespräche haben nicht einmal so richtig noch stattgefunden. Vor allem diese, ich sage jetzt mal auch diese emotionalen Annäherungen, ja, die es auch braucht. Nämlich im Sinne von, können wir uns tatsächlich vertrauen? Kann ich auf dein Wort vertrauen, wenn wir uns da jetzt was ausmachen, wenn der Herr Stocker mit dem Herrn Kickl gemeinsam irgendwo am Tisch sitzen und sagen, okay, wie gehen wir mit den wirklich großen Lösungen und den großen Fragen um, die uns unterscheiden. Also ich denke mal, da wird es noch einige Zeit brauchen, bis man halbwegs eine Klarheit hat. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass jetzt der Christian Stocker schon von sich aus sagen könnte, ob das tatsächlich was wird oder nicht.
Was müssten denn, weil bis jetzt wurden, ich drücke es jetzt einmal brutal aus, wischiwaschi rote Linien formuliert, wie quasi, dass man sich zur EU bekennen muss und zur Verfassungskonformität. Ich meine, das ist ein bisschen beides nur nah. Und da kann natürlich auch der Herbert Kickl sagen, wir sind ja eine eine Partei, die im Parlament sitzt, also befinden wir uns innerhalb des Verfassungsbogens, und er kann sagen, wir kritisieren die EU, aber das macht die Volkspartei auch neuerdings, und wir haben nie den Austritt der EU gefordert, also haben sie schon, aber er jetzt nicht ad personam. Also was müssten wirkliche rote Linien sein, sodass die ÖVP irgendeine Art von Restglaubwürdigkeit behält?
Na, genau, eigentlich deswegen, weil ich auch überzeugt bin, dass Herbert Kickl seine Grundskepsis gegenüber Brüssel und der EU vermutlich nicht aufgeben wird, muss, glaube ich, die ÖVP sehr klar, ich würde sagen, weiß ich nicht, eine Art Fragenkatalog übermitteln, wo sie ihm Fragen stellt, wie was passiert, wenn er in Brüssel zum Beispiel das nächste Sanktionspaket gegen Russland blockiert. Was macht
aber
er,
was
wenn er Sky Shield nicht mitmacht? Ja? Wie geht das dann zusammen?
Sollten das rote Linien sein?
Ja, selbstverständlich. Das muss für die ÖVP müssen das rote Linien sein.
Also sowohl Sanktionen Ukraine als auch Sky Shield.
Ich glaube, es geht sogar auch um die Ukraine-Hilfe jetzt. Ja? Also da gibt es mit Sicherheit noch sehr viel mehr. Deswegen sage ich, es braucht wahrscheinlich eine Art Fragenkatalog. Auch im Hinblick auf die Abgrenzung zu Rechtsextremen, Abgrenzung zu Identitären. Also
sollte das auch eine rote Linie sein?
Ja, verständlich. Wenn der Herr Kickl nach wie vor der Meinung ist, dass die Identitären eine normale interessante NGO sind, dann glaube ich, ist das für die ÖVP nicht tragbar, das mit argumentieren zu können. Und deswegen glaube ich, dass diese Dinge im Vorfeld, bevor man überhaupt in Detailverhandlungen zu einzelnen Projekten geht, dass das zwischen den beiden Chefverhandlern letztlich geklärt werden muss. Mhm. Das wird keine Beziehung sein, wie sie, glaube ich, Strache und Kurz irgendwo aufgebaut haben. Also da sind die Charaktere aus meiner Sicht zu unterschiedlich. Vielleicht muss es doch das auch gar nicht sein. Aber es muss mehr sein als die Pragmatik, wo sozusagen jeder glaubt, er kann seinen Teil einbringen, und quasi das Beste auf beiden Welten, glaube ich, funktioniert nicht.
Schon zum Abschluss, sollte diese Koalition zustande kommen, wovon eigentlich die meisten ausgehen, weil die ÖVP nicht wirkliche Alternativen hat, selbstverschuldet, wie sozusagen soll die ÖVP da ihre Chancen verbessern? Weil im Moment hat man eher den Eindruck, dass sie wirklich liegend umgefallen ist und im freien Fall ist, was jetzt auch sämtliche Umfragen zeigen, nicht nur die bei uns publizierten.
Ja, ich glaube, ich meine, der erste Schritt muss sein, eine Art Selbsterkenntnis. Die gestehe ich Christian Stocker zu, weil er ja doch sehr in vielen Interviews, auch in den letzten Tagen, gesagt hat, ihm ist bewusst, dass das ein wirklicher Vertrauensbruch letztlich irgendwie war. Und was er tatsächlich machen kann, ist einfach, er muss gute Sachpolitik liefern und er muss zeigen, dass die ÖVP Lösungskompetenz hat. Und es muss die Handschrift der ÖVP in dem gemeinsamen Programm, sofern es zustande kommt, einfach ganz klar sichtbar sein, damit die Menschen wieder daran glauben können, dass das, was die ÖVP nämlich von sich aus sagt, sie gehen in diese Koalition aus staatspolitischer Verantwortung. Und vom Prinzip glaube ich schon, dass die ÖVP sagt nicht von sich, sie sind eine Oppositionspartei. Für die ÖVP ist es immer klar gewesen, ja, wir wollen regieren, wir sind eine staatstragende Partei, und ich glaube auch, dass das klarerweise die Funktionäre, aber auch die meisten Wähler der ÖVP wollen. Und letztlich muss man natürlich auch eine gute Politik mit einer besseren Kommunikation begleiten, und ich denke, gerade da hat die ÖVP auch einen großen Nachholbedarf. Aber es wird dauern und es wird nicht von heute auf morgen gehen. Und ich erinnere daran, Wolfgang Schüssel hat auch 1999 gesagt, wenn wir Dritter werden, gehen wir in Opposition. Und es ist ihm sozusagen, bis heute hängt es ihm nach.
Ja.
Man muss aber dazu sagen, ihm ist es trotzdem gelungen, ein wirkliches Reformprogramm zu machen. Und insofern, sage ich jetzt mal, konnte er das ein bisschen wieder entschuldigen.
Er konnte zumindest die Kanzlerschaft für die ÖVP, damals ist Nummer 3, retten. Viel Glück, die Glaubwürdigkeit wieder aufzubauen. Es gibt einen alten Spruch, weil Sie jetzt gerade auch 1999 angesprochen haben und jetzt. Das heißt, fool me once, Shame on you, fool me twice, shame on me. Also leg mich einmal rein, ist die Schande bei dir, leg mich zweimal rein, ist die Schande bei mir. Die Frage ist, wie weit Ihre Wähler Ihnen das jetzt noch glauben werden. Danke, Heidi Glück.
Gerne.
Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht's mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.